Jetzt wollen wir Sie grüßen am Beginn unseres Gottesdienstes, freuen uns, dass Sie sich aufgemacht haben, hier in diese Gemeinschaft hinein. Wir sind ja nicht bloß so, wie wir uns hier sehen zusammen, sondern in der Gemeinschaft des lebendigen Gottes. Und darum will ich Sie grüßen mit dem alten Wort, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes. Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Wir wollen miteinander das Anbetungslied singen von der Macht Jesu, das Himmelfahrtslied. Jesus Christus herrscht als König. 96, die Verse 1 und dann Vers 5, 6 und 7. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wenn wir hier zusammenkommen, dann wollen wir dir zuerst danken, dass du jetzt alle Macht in deiner Hand hältst und dass du unser Beten hörst, dass du nicht ferne von uns bist, sondern dich so tief herunterbeugst und jetzt jeden siehst hier, auch der bedrückt und niedergeschlagen ist, der keinen Mut mehr hat, der zusammengedrückt ist von Sorgen und Ängsten. Und dann wollen wir aufblicken und uns freuen, dass du dein Ziel erreicht hast, dass deine Heilsgeschichte so groß ist und dass du uns allen diese lebendige Hoffnung ewigen Lebens schenkst. Zieh uns noch viel mehr zu dir hin. Gib uns einen Blick für deine neue Welt, dass wir nicht hängen bleiben an dem, was wir sehen, an dieser vergehenden Welt, sondern dass wir unseren Blick hinausrichten auf das, was du schaffen willst, dein Reich, das schon angebrochen ist. Darum mach uns auch heute in diesem Gottesdienst dafür das Verständnis groß. Mach uns dein Wort so klar, dass wir es begreifen und verstehen können und stärke unseren Glauben. Gehe den Angefochtenen nach, den Fragenden und Zweifelnden, erschüttere die sicheren. Zeig uns, was uns von dir trennt, damit wir es in deinem Licht in Ordnung bringen können und dass wir in diesem Gottesdienst deine Gemeinde werden, die von dir betreut, gestärkt, geführt wird. Ja, dass du viel wirken kannst unter uns und dass wir deine Zeugen sind in dieser Welt, die deinen Namen und dein großes Evangelium vielen weitersagen und bekannt machen. Und nun hörst du auch, was wir in der Stille, jeder für sich, dir sagen. Herr, höre uns nach deiner großen Barmherzigkeit. Amen. Unsere Schriftlesung steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 2. Wenn Sie aufschlagen in den ausgelegten Bibeln im Neuen Testament, Seite 174. Wir lesen von Vers 9 ab. 1. Korinther 2, von Vers 9 ab. Es ist gekommen, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist. Denn der Geist, das ist der Heilige Geist, der Geist Gottes, wir müssen das klar unterscheiden von den Geistern dieser Welt und den unheimlichen, dunklen Geistern. Der Heilige Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Denn was im Menschen ist, weiß niemand als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist. So weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist aus Gott, so dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir, nicht mit Worten, wie sie menschliche Weisheit lehrt, sondern mit Worten, die der Geist Gottes lehrt, und deuten das Wirken auf geistgewirkte Art. Der natürliche Mensch aber nimmt nichts an, was vom Geist Gottes kommt. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht verstehen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Der geistliche Mensch aber beurteilt alles und kann doch selber von niemand beurteilt werden. Denn wer hat den Geist des Herrn erkannt oder wer will ihn unterweisen? Wir aber haben den Geist Christi. Das ist nicht eine Überheblichkeit, wenn einer so redet, sondern das ist Klarheit des Glaubens. Wenn einer weiß, was Gott ihm schenkt. Wir aber haben den Geist Christi. Nun wollen wir eines der neueren Lieder singen nach unserem roten Liedheft, das Lied Nummer 81. Sicher sind viele da, die es kennen und die es nicht kennen dürfen, auch gleich sich mitziehen lassen. Singen Sie fröhlich mit. Bei diesen neuen Liedern ist es ja so, dass sie uns auch frei machen zum Lob Gottes. Wir singen es gleich ohne Vorspiel zur Begleitung der Posaunen.
Thank you.
Nun schlagen wir in unseren Bibeln auf Johannes 14. Johannes 14 von Vers 15 ab bis Vers 19. Dieser Sonntag, der Exaudi heißt, der sitzt ja so zwischen Himmelfahrt und dem Pfingstfest. Und da ist gut, wenn unser Blick hinübergeht zu diesem kommenden Fest, wo uns Jesus so reich austeilen will. Und hier haben wir die Ankündigung von der Gabe des Heiligen Geistes. Das ist ein ganz wichtiges Stück unseres Glaubens. Ohne den Heiligen Geist. Wenn Sie hier nicht den Heiligen Geist besitzen, bleiben Sie im Unklaren über Jesus und sein Erlösungswerk und Sie können ihn nicht den Herrn heißen, dem die Welt gehört. Sie brauchen den Heiligen Geist und Sie brauchen Klarheit, ob er Ihnen gegeben ist. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten, sagt Jesus. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn. Es geht immer um den Geist Gottes. Die Welt kennt den Geist Gottes nicht. Sie kennt bloß ihren Modegeist und ihren Zeitgeist. Ihr aber kennt ihn, den Heiligen Geist, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Es dauert nur noch kurze Zeit, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen. Denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Herr, gib uns an dieser wichtigen Stelle ganze Klarheit über deinen Heiligen Geist. Amen. Der Himmelfahrtstag ist ein großes Fest. Ich war dieses Jahr bei einem Jugendtreffen in der Nähe von Frankfurt und es hat mich arg wieder mitgerissen, dass Jesus seinen Sieg hier so über diese Welt aufrichtet, obwohl wir doch die ganze dunkle Geschichte der Welt sehen, die uns immer wieder niederdrückt. Wir dürfen aufblicken und wissen, es geht alles auf Gottes große Vollendung zu, je schlimmer auch die Werke des Teufels ans Tageslicht treten. Ein herrlicher Tag, Himmelfahrt. Aber gleichzeitig war das ja auch ein grässlicher Tag, ein grausamer Tag. Davon will ich heute einmal reden, denn die Jünger waren nun nicht mehr leibhaftig mit Jesus zusammen. Für sie war es schon ein ganz tiefer Schock, als Jesus nur ein paar Tage im Grab war. Da haben sie sich verzweifelt davongestohlen. Wie wird das jetzt erst sein, wenn Jesus leibhaftig nicht bloß für Wochen, sondern ja bis zum jüngsten Tag leibhaftig von der Welt weggenommen ist. Ein grausamer Tag. Da müssen doch die Christen in Trauerkleider rumlaufen und sagen, das fehlt uns. Wir wollten einmal wieder Jesus in die Augen sehen. Wir wollten, dass er uns die Hände auflegt. Wir wollten seine Hand fassen. Oder wie jene kranke Frau, die nur den Saum seines Mantels gefasst hat. Wir leben doch in einer Welt, in der eben doch alles auf das Sehen ankommt, wo man etwas betasten und fühlen muss. Und da tun doch so viele schwer in ihrem Glauben. Jetzt müsste man wirklich sagen, dieser Abschiedstag, wo Jesus aus der sichtbaren Welt hinübergeht in die unsichtbare Welt als König und Herr, das ist der Tag der großen Krise, der Tag der Traurigkeit. Seitdem sind die Christen wirklich hilflos. Sie können nicht mehr im Glauben gewiss werden. Wie wollen sie denn überzeugen können? Und wie oft waren sie schon in dieser Verlegenheit, wenn dann ein Kritischer, ein Suchender, ein Fragender ihnen auf den Zahn fühlte und sagte, zeig mir's doch einmal das mit Jesus, was du mir predigst. Und sie sagen dann, ja, du musst eben glauben. Und dann hat er so
frech gelächelt und sie standen da und wussten nichts mehr zu sagen. Es wäre ein schlimmer Abschied von Jesus. Ein grausamer Tag, wenn uns Jesus nicht etwas viel Besseres ersatzweise gegeben hätte. Den Heiligen Geist, der kommt. Der schließt die Lücke. Der schafft das jetzt, dass Christen, auch wenn Jesus leiblich weg ist, auch wenn man ihn nicht sehen kann, dennoch gewiss werden. Der hat es fertiggebracht, dass aus einem kleinen, schüchternen Jüngerkreis eine fröhlich und mutig missionierende Gemeinde wurde, die wuchs. Das kann der Heilige Geist. Der ist so kräftig und mächtig, dass er alle Widerstände überwindet. Und jetzt rächt es sich sehr, dass bei uns evangelischen Christen häufig an dieser Stelle eine große Unsicherheit ist und Unklarheit. Ich will jetzt nicht die Probe aufs Exempel machen, dass Sie Ihren Nebenmann fragen müssen, haben Sie den Heiligen Geist? Keine Sorge, wir hüten uns ja vor allem, wo wir einen Intimbereich verletzen. Aber darf ich es Ihnen trotzdem persönlich so als eine Frage stellen? Jetzt sind Sie an dieser Stelle gewiss. Und ich möchte, dass Sie heute, wenn Sie hier weggehen, dass keiner mehr in dieser Gottesdienstversammlung ist, der nicht völlige Klarheit hat über diese wichtige Aussage Jesu. Es ist schwer, über den Heiligen Geist gewisse Meinung zu haben. Wissen Sie, an was das liegt? Das hat Jesus, wir stehen gerade in der Bibelstunde daran, in dem Gespräch mit diesem Schriftgelehrten und Pharisäer Nikodemus schon in dem Nachtgespräch deutlich gemacht. Wir haben ja Probleme, alle Dinge zu begreifen, die in der Welt passieren. Das, was man hört und sieht, wenn mir einer jetzt höhere Mathematik erklären will, dann muss ich sagen, danke, ich komme nicht mit. Und es gibt viele Punkte, wo wir es mit unserem Verstand nicht fassen. Ein paar Auserwählte, die so intelligent sind, die können es. Die irdischen Dinge sind schon so schwer. Jesus hat gesagt, wie wollt ihr verstehen, wenn ich von himmlischen Dingen rede? Die himmlischen Dinge, dazu gehört der Heilige Geist, die gehen über unser Begreifen hinaus. Ja, wie soll ich denn dann Klarheit drüber bekommen? Ja, weil Gott uns seinen Geist schon gibt zum Verstehen. Er wirkt und öffnet uns das Verständnis. Das geschieht so, da wo sein Wort verkündigt wird, wirkt Gottes Geist. Zuerst muss ich Ihnen einmal sagen, dass ein schlimmes Missverständnis ist, wenn Sie in dem Geist Gottes nur eine Kraft sehen, ein Fluidum, das uns erfüllt. In der Bibel steht es eindeutig drin, dass der Geist Gottes eine selbstständig wirkende Persönlichkeit ist, ein Ich. Ein Ich, das handelt und tut und wirkt. Zum Beispiel steht da in der Apostelgeschichte, in der Gemeinde von Antiochien, Apostelgeschichte 13, der Geist Gottes sprach, sendet mir Saulus und Barnabas aus zu dem Missionsdienst. Der Heilige Geist spricht, er will und er wirkt. Oder er sagt zu Petrus, als dieses Tuch mit den Zipfeln heruntergelassen wird und den unreinen Tieren, sieh, ich habe dir diese Männer, die da unten an der Glocke klingeln, die habe ich dir hier nach Joppe gesandt. Oder schon im Alten Testament steht vom Volk Israel drin, sie betrübten Gottes Heiligen Geist und erbitterten ihn. Das ist eine Persönlichkeit, die man erbittern kann. Für unser Verständnis nicht klar, nicht zu begreifen. Weil das von dem, was wir von menschlichem Geist wissen, gar nicht übertragen werden kann. Darum haben die Väter der Christenheit von Anfang an dieses Geheimnis versucht festzuhalten in einem Glaubenssatz. Natürlich wussten sie, dass das nichts erklären kann. Aber da haben sie Wert darauf gelegt, ich glaube an den Heiligen Geist. Als die dritte Person, das dritte Ich Gottes. Und doch geht es gemeinsam von dem Vater aus. Hier sagt Jesus, er bittet den Vater, dass er den Geist sende. Es ist da keine Konkurrenz und kein Widerspruch, sondern Gott sendet seinen Heiligen Geist zu seiner Gemeinde. Und dadurch erkommt eine Klärung, eine Stärkung. Das ist gut, dass wir nicht im Fragen bleiben, sondern gewiss werden. Und dass wir den Heiligen Geist bekommen. Da hat Jesus bei der Himmelfahrt noch einmal so klar darüber gesprochen. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Nach der Auferstehung nehmt hin den Heiligen Geist. Wie oft hat er von dieser Gabe gesprochen, die Gott ohne Vorbedingungen austeilt, denen, die ihn bitten. Es gibt keine Vorbedingung, als dass ich die Hände ausstrecke und sage, Herr, gib mir deinen Geist. Wir sind Menschen, die dafür nichts haben, so wie wir geboren werden. Kein Stückchen von diesem Geist Gottes haben wir. Und wenn wir etwas vom Geist Gottes geschmeckt haben, dann soll der Hunger so groß werden, dass wir noch viel mehr von diesem Geist Gottes bekommen. Werdet voll Heiligen Geistes. Herr, gib uns göttliche Gedanken. Für diese Woche zwischen Sonntag Exaudi und Pfingsten ist uns als Wochenspruch das Wort gegeben von Jesus. Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich sie alle zu mir ziehen. Da kündigt Jesus sein Programm an, das er schon durch seinen Geist uns öffnet zum Verständnis der göttlichen Welt. Dass wir nicht hängen bleiben an Preisfragen, politischen Streitfragen dieser Welt, sondern einen göttlichen Sinn bekommen für seine neue Welt. Das bezieht sich nicht bloß auf die Sterbestunde, sondern dass wir auch in dieser kommenden, vor uns liegenden Woche erfüllt sind vom Geist Gottes. So wie Jesus den Geist Gottes in ganzer Fülle hatte, der auf ihn kam bei der Taufe und auf ihm ruhte. Das war das Erste, was ich Ihnen erklären wollte. Das war ein Stück lehrhaft trocken. Aber wissen Sie, Lehre braucht man. Und das Trockene ist ganz gut, dann ist das nicht Gefühl, sondern ruht das auf einer Basis. Und dann kann man drauf aufbauen. Der Geist Gottes wird uns angeboten. Er ist eine selbstständig wirkende Persönlichkeit Gottes. Und doch in ganzer Verbindung, in der Einheit mit dem Vater und dem Sohn. Er tut nichts anderes, als was der Vater will und der Sohn tut. Jetzt muss ich aber etwas zum Amt des Heiligen Geistes sagen. Da steht ja hier das Wort Beistand. Wenn Sie eine andere Bibel dabei haben, dann steht bei Ihnen, was ein Tröster steht bei einigen, noch ein anderes Wort. Da steht im Griechischen Parakletos. Nun kann man dieses Wort vom Parakleten verschieden übersetzen. Und das ist manchmal das Gute. In einem Wort schwingen ja verschiedene Bedeutungen mit. Das kennen die, die in eine andere Sprache übersetzen. Und in diesem Wort Paraklet oder Tröster oder Beistand schwingt zuerst einmal mit, das Amt des Geistes Gottes ist, dass er aufrichtet. Das ist das Wort vom Trösten. Bloß beim Trösten denken wir nur an Leidtragende. Wenn wir ein wenig uns näher kommen und aus unserem Leben erzählen, dann würde bald ans Licht kommen, dass heute Morgen unsere ganze stattliche Versammlung hier im Gottesdienst eine Versammlung von lauter Mutlosen ist. An so vielen Stellen wissen wir nicht mehr weiter. Oft sogar auch im Glauben. Vielleicht haben Sie sich schon an Menschen hingehängt, sind in Versammlungen gegangen und dachten, vielleicht richtet mich die Versammlung auf. Vielleicht haben Sie eine Musik gehört, eine schöne Kantate von Johann Sebastian Bach. Und Sie haben gemerkt, es kommt nachher, wenn ich wieder allein bin, umso schwerer hoch, mein Unbewältigtes in meinem Leben. Der Geist Gottes ist der große Ermutiger, Tröster, Aufrichter, Stärker. Wie macht denn das der Geist Gottes? Indem er uns das Wort Gottes lebendig macht. Es ist heute eine große Gefahr, dass viele der Christen im Suchen nach den Wirkungen des Geistes Gottes so leicht auf die emotionale Ebene rutschen. Das ist sicher auch so, dass Gott durch unser Gefühl wirkt. Und das ist eine Gabe Gottes, das viele Jahre vernachlässigt wurde. Man hat da nur noch seinen Verstand bei uns benutzt und hat es alles im Glauben durchs Denken zu lösen versucht. Das ist unsinnig. Aber wir müssen aufpassen, dass wir das nicht nur in Gefühlserlebnissen suchen, sondern der Geist Gottes richtet uns auf, indem er uns einen Blick gibt. Zum Beispiel, wenn ich auf dem Sterbelager bin, dann werde ich nicht bloß durchs Gefühl aufgerichtet, sondern dass mir einer die Worte der Bibel groß macht und ich es fassen kann. Wirklich, da gibt mir Jesus neues Leben. Auch wenn mein Leib zerbricht, das ist ein Erkenntnisvorgang, den der Geist Gottes hier in Gang setzt. Er ermutigt und er stärkt, er richtet auf, die niedergeschlagen sind. Den glimmenden Docht lässt er nicht verlöschen. Und den zerknickten Stab zertritt er nicht, sondern er richtet ihn wieder auf. Dann würde ich den Geist Gottes immer gerne auch als Beleuchter titulieren. Er macht uns das Wort Jesu hell. Passen Sie ganz arg auf, wenn im Namen des Heiligen Geistes Weissagungen gesagt werden, die nicht auf die Bibel gründen. Wissen Sie, es gibt über Jesus hinaus keine Offenbarung mehr. Und darum hat Jesus auch dort in diesem 14. Kapitel, an dem wir sind, Sie können es dann lesen, da heißt es, von dem Meinen wird er es nehmen und euch erklären. Vers 26, der Heilige Geist wird euch alles lehren und an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Geist Gottes will nicht neue Erkenntnisse geben. Was soll denn auch noch gesagt werden können? Die Details der Wiederkunft Jesu brauchen wir eh nicht wissen und Jesus weiß sie selbst nicht. Die Stunde weiß nur der Vater. Das kommt nicht vom Geist Gottes. Der Geist Gottes hängt ganz eng an den Bibelworten. Darum haben die Väter auch in mancher schwärmerischer Verirrung, die immer wieder in den Jahrhunderten hier geschah, Wert darauf gelegt, dass das Wirken des Geistes Gottes immer gekoppelt ist mit der Wortverkündigung. Dort, wo das Wort gepredigt wird, Wort und Geist hängen zusammen. Der Geist Gottes wirkt im Wort, denn er will ja nichts über Jesus hinaus Neues schaffen. Er ist der Beleuchter des Heilswerks Jesu, dass sie plötzlich sehen können und verstehen können, doch Jesus starb für meine Sünden. Ich bin angenommen und die Schuld ist vergeben, die mein Leben belastet und sie ist zugedeckt. Dann bedeutet dieses Wort vom Beistand auch noch, dass der Geist Gottes der Generalbevollmächtigte ist. Ja, das ist immer so ein Risiko. Wie soll ich denn reden können für Gott? Dann sagen Sie, ja, du hast den Talar an, deshalb ist bei dir noch klarer. Ach, wissen Sie, auf die Textilien halte ich nicht so viel, sondern Sie stehen ja oft vor der Not. Darf ich einem anderen im Namen Jesu Sünden vergeben? Kann ich das dem Kranken so gewiss zusprechen? Jesus ist jetzt bei dir. Darf ich ihm das so sagen? In der Kraft des Geistes Gottes, ja, der Geist Gottes wird es bestärken. Es gibt auch für uns im Verkündigungsdienst keine andere Autorität, die uns bevollmächtigt als der Geist Gottes. So war es auch bei den Aposteln, als der Petrus den Mund aufgemacht hat am Pfingsttag. Hat der Geist Gottes diese schlichten Worte, es waren ja eigentlich ein paar Bibelarbeitsworte, wie er mit ihnen das Alte Testament durchging und die Verheißungen, die hat Gott so bestätigt, dass Menschen ihre Schuld entdeckt haben und er sie durchbohrt hat bis ins Herz. Das macht der Geist Gottes. Er wirkt. Dann bedeutet dieses Wort vom Beistand auch noch, dass der Geist Gottes Anwalt ist. Auch das sagt uns das Neue Testament immer wieder, etwa im Römerbrief Kapitel 8 in diesem ganz großen Abschnitt über das Wirken des Geistes Gottes. Dass der Geist Gottes uns vertritt vor dem Thron Gottes. Wenn wir schlafen zum Beispiel, da geht ja unser Gebet gar nicht mehr weiter, dann betet der Geist Gottes für uns weiter. Und erinnert Gott daran, an das, was uns bewegt und erfüllt und was wir brauchen. Dieses Amt des Anwalts ist etwas ganz Ermutigendes. Oder Jesus hat in anderer Weise auch von diesem Anwaltsamt gesprochen, wenn wir in eine schwierige Situation kommen, zum Beispiel in der Verfolgung. Wir werden vor die Richter geschleppt und sollen uns verantworten und sollten hier die Sache Jesu vertreten und wir können das doch nicht, wir haben Angst, wie sollen wir die richtigen Worte finden? Dann heißt es, dass er dann die Worte geben wird, in den Mund legen wird, der Heilige Geist, das steht dort, wird die Worte geben. So ist er unser Anwalt, unser Beistand, unser Vertreter. Und er wirkt in Kraft. Ich habe es oft erlebt in christlichen Versammlungen, wenn ein wenig die Verkündigung gewirkt hat und Menschen unruhig wurden und merkten, in ihrem Leben sind Dinge, die nicht stimmen, dass etwa Leute kamen und sagen, also so können Sie doch nicht sagen, wir sind doch schließlich alle Sünder. Und dabei ist einer stolz, dass er Spannungen hat in seinem Leben, er leidet gar nicht darunter, wir sind doch alle Sünder, wir werden doch als Sünder selig. Da muss ich sagen, das ist das halbe Evangelium und so ist falsch. Sondern Sünder können den Geist Gottes bekommen und können verwandelte Menschen werden. Der Heilige Geist ist der große Umwandler unseres Lebens. Ich muss doch nicht mehr stehen bleiben. Er wirkt doch in Kraft. Und das haben am letzten Sonntag uns die Konfirmanden noch einmal gesagt. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld. Das fehlt mir. Darum darf ich mich ausstrecken nach der Gabe des Heiligen Geistes. Gib mir mehr von deinem Geist, lieber Herr, dass ich ihn habe. Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut, Keuschheit, das wirkt der Geist Gottes in Menschen. Wir sollten nicht immer so viel sagen, dass wir so gefallene Leute sind. Leider. Aber wir sollten uns ausstrecken nach der neuen Gabe, dass der Geist Gottes uns umwandeln kann. Auch das wollte ich Ihnen erklären aus dem kleinen Begriff, den Jesus hier nennt, Beistand, den Paraklet. Nur noch das Angebot Jesu. Er sagt das ja seinen Jüngern, dass sie nicht verwaist sein sollten. Verwaist kann man sein in der Welt, wenn die ganzen Lasten auf einem liegen, wenn man immer weiter weiß, wenn man niemand hat. Und nun sagt Jesus, keiner braucht verwaist sein. Keiner braucht im Glauben, im Zweifel stehen bleiben. Das ist in unserer Zeit am meisten umstritten in den evangelischen Gemeinden, dass sie sagen, aber wir bleiben doch immer im Zweifel. Nein, wir bleiben nicht weisen. Das wäre schlimm, wenn uns Jesus zurücklassen würden. Wissen Sie, da stehen so 3- und 4-jährige Kinder und die Eltern sind weg. Können Sie sich vorstellen, niemand ist da, der nach ihnen schaut. So lässt uns doch Jesus nicht zurück. Wir sollten nicht dauernd so tun, als wenn wir kopflos wären, geistlos. Das kann sein, dass wir heute eine geistlose Christenheit sind. Der Heilige Geist will hier eintreten und darum wird das hier angeboten. Und da wird gesagt, der Heilige Geist wird bei euch bleiben, ewiglich. Muss es Ihnen sagen, dass ich das gar nicht mehr auslegen kann, weil ich das gar nicht mehr verstehe. Ich sehe es doch immer wieder, wie der Geist Gottes auch von mir weicht. Ich kann ja den Heiligen Geist betrüben durch eine Tat des Ungehorsams oder der Untreue, des Ungehorsams. Ja, dann geht doch der Geist Gottes weg und dann sagt Jesus, der Geist Gottes wird ewiglich bleiben. Ich habe beschlossen, darüber nicht zu predigen, sondern darüber den Herrn nur zu preisen. Dass das sicher auch das Geheimnis meines Glaubens ist, dass das nicht abreißt. Von dem Tag an, wo ich Jesus bewusst gehören wollte, bis heute, obwohl ich oft ihm untreu war, weil sein Geist nie ganz gewichen ist. Nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Und es ist dann eine Wirkung des Geistes Gottes, dass wir die Gebote lieben. So fängt ja dieser Abschnitt an. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Das hängt ganz eng damit zusammen, dass wir in den Fußspuren Jesu leben und wissen, ich kann gar nichts anderes mehr haben. Als nur noch im Gehorsam und in der Treue diesen Geist Jesu, wenn ich bei ihm bleibe. Die Welt kann den Geist nicht empfangen. Sie versteht das gar nicht. Jetzt möchte ich Sie warnen, dass Sie nie in Ihrem Leben, gar nie, vielleicht aus Dummheit oder aus Überheblichkeit, dumme Sprüche machen über den Heiligen Geist. Das eignet sich nicht für Witze. Sie können über viel Witze machen, aber nicht über den Heiligen Geist. Weil das so ist, die Welt versteht ihn nicht, weil sie ihn nicht kennt. Und das wäre ein Zeichen, dass wir es nicht wissen. Das ist die wichtigste Gabe, die uns Jesus geben kann nach der Himmelfahrt. Das hängt ganz eng mit unserer Erlösung zusammen. Das Einzige, was uns durch die Todesstunde hindurch helfen kann, Paul Gerhard hat das gedichtet in seinem schönen Lied. Der des Todes Macht zerbricht, das sagt er vom Heiligen Geist. Und die Hölle selbst macht Stille. Das kann der Geist Gottes. Das eignet sich nicht als Witzthema. Und nun gibt es viele in der Gemeinde Jesu, die darüber, wenn ich so etwas sage, gleich bekümmert sind und sagen, habe ich da nicht vielleicht den Heiligen Geist geschändet? Und es fallen ihnen Dinge ein, wo sie leichtfertig drüber geredet haben. Wir wissen, dass das ein dunkles Wort Jesu ist. Wo er uns warnt von den Sünden, die vergeben werden könnten, außer einer Sünde, die nicht vergeben werden kann. Und das sind besonders auch Leute, die gemütskrank sind, die sich gerne hier festhalten und dann sagen, das ist doch sicher für mich gesprochen. Dass sie heute hier sind und dass der Geist Gottes in ihnen sogar dieses Suchen gewirkt hat, dass sie heute Morgen zu Versammlung kommen mussten, wo das Wort verkündigt wird, ist schon ein Wirken Gottes. Dass sie nicht abgestumpft sind. Freuen Sie sich, dass Sie nicht verstoßen sind, sondern dass der Geist Gottes noch wirkt und dass Ihnen die ganze Verheißung gibt, gilt, dass das Ihnen gesagt ist, ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Er wird für immer bei euch bleiben, heißt es im Vers 16. Halten Sie sich jetzt nicht an dem auf. An der Warnung, das genügt, dass ich es gesagt habe. Sondern halten Sie sich an dem auf, dass Jesus uns seinen Geist anbietet. So in der ganzen Fülle, in der ganzen Größe, nehmt ihn umsonst. Für dich ist es gegeben, dass wir ihn haben. Wenn Sie den Heiligen Geist nicht haben, dann verstehen Sie nur, was 2 mal 2 ist. Dann können Sie die ganzen Glaubensdinge nicht verstehen. Dann bleibt Jesus, der Name Jesus, für Sie so tot. Ohne Heiligen Geist ist die Bibel wie eine Geige im Kasten drin. Wie eine Straßenbahn, bei der der Strom abgeschaltet ist, die steht halt da. Da sieht man, da gibt's irgendetwas mehr, begreift man nicht. Wir wollen Gott bitten, dass er uns seinen Heiligen Geist gibt, der uns erfüllt und in Bewegung setzt. Und hier hat uns Jesus dies gesagt, damit wir nicht Zweifler bleiben. Nicht Mutlose, nicht Niedergedrückte. Nicht kopflose Leute und nicht geistlose Leute, sondern dass wir sein Angebot nehmen. Wie viel mehr, sagt Jesus einmal in einem Beispiel, wo er sich mit den gutmütigsten Menschen vergleicht, das sind wir Väter, nicht? Abgesehen von den Müttern. Lukas 11, wo Jesus sagt, wenn schon die Väter, die doch schon ganz schräge Figuren sind, ihren Kindern so viel Gutes tun, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Nicht portionenweise, sondern als einen Strom. Wen da dürste, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wieder ein Jesuswort. Von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Was ist das denn anders als diesen Geist Gottes, den er anbietet. Nichts Neues ist nötig. Sie müssen nicht in diese und jene Versammlung rennen. Hier gibt ihnen Jesus seinen Geist. Und sie sollen voll Geistes werden, zum Wirken, zum Zeugnis, zum Dienst. Amen. Nun singen wir von dem Himmelfahrtslied Nummer 95, die Verse 4, 5 und 6. Wir singen es nach der Melodie, womit soll ich dich wohl loben? 95.
Thank you.
Wir wollen beten.
Herr Jesus Christus, du willst von deinem ewigen Thron her uns heute überschütten mit der Gabe deines Geistes. Und wir begnügen uns so oft mit den sehr kümmerlichen Gaben, die du uns für dieses Erdenleben anvertraut hast. Und da fehlt uns doch dein Heiliger Geist, der Durchblick und Klarheit schenkt. Du hast in der Geschichte deiner Gemeinde in den vergangenen Jahrhunderten so oft diesen Geist der Wahrheit gesandt. Gib uns doch heute auch in so vielen Ideologien und Zeitmeinungen diese Klarheit, dass wir wissen, was von dir ist und was vom Durcheinanderbringer kommt. Gib uns auch in den persönlichen Entscheidungen diese Klarheit, die dein Geist wirkt. Und darum reinige uns ganz, dass du Wohnung machen kannst in uns. Du wohnst nicht in einem Herzen der Sünde untertan. Darum mach uns ganz frei von allem, was vor dir Unrecht ist. Und dann wohne du in uns und wirke du diese Frucht, bleibende Frucht, dass das nicht bloß eine Glaubenssache ist, sondern sich auswirkt in den Beziehungen, in denen wir stehen. Wirke du Liebe und Güte und Treue und Sanftmut, dass dein Wesen auf unser Leben eingeprägt wird. Und wir möchten dich jetzt auch bitten, dass deine Christenheit wieder neues Leben empfängt. Erwecke auch unsere Gemeinde, alle Glieder unserer Gemeinde. Und überall, wo dein Wort verkündigt wird, wirke du dies, der du toten Gebeine lebendig machen kannst und neues Leben schenkst. Wir wollen dich auch noch einmal preisen über das, was du uns hast erleben lassen bei dieser großen Jugendevangelisation. So wirke doch auch überall, wo dein Wort gepredigt wird, dass Menschen sich ausstrecken und deine Gabe des Heiligen Geistes empfangen und verwandelte, erneuerte Menschen werden. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, heiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch vom Lied 423 den 5. Vers. Ich wollte Ihnen auch immer in solch einem Gottesdienst diese Lieder lieb machen. Hillach in der großen Erweckungsbewegung, damals des Pietismus, hat unser Land so tief geprägt. Daraus sind befähigte Menschen herausgekommen, Handwerker, Intellektuelle, Professoren vom Geist Gottes, die Augen geöffnet, auch für die Dinge dieser Welt. Praktiker. Dieses Himmelfahrtslied von Hillach liebe ich so, weil hier deutlich wird, wie der Geist Gottes unser Sinn ändert. Und das vorige von Terstegen, der sich ja viel in der Stille zurückgezogen hat als Bandwerker in Mülheim, dass die Fülle des Geistes Gottes uns erfüllt. Und wir sehen auch so viel in der Geschichte, wo wir uns gerade anschließen wollen, in unseren so armen Zeiten, wo so wenig geschieht, dass doch Gott wieder in seiner Fülle unter uns wirkt.
Wir haben den Notizenzettel ausgeteilt am letzten, also am Himmelfahrtstag. Jetzt, wenn der noch wo fehlt, den müssen Sie dringend mitnehmen. Da sind die Gottesdienste dann von nach Pfingsten aufgezeichnet. Wir haben an Pfingsten keinen Kindergottesdienst und keinen zweiten Gottesdienst. Den Notizenzettel bitte mitnehmen mit allem, was draufsteht. Wir haben heute Mittag wieder eine missionarische Verkündigung. Das ist immer uns eine Hilfe, wenn Sie mitgehen. Das ist ja ein Wagnis so in der Kirche, wenn alles so andächtig zuhört. Dann geht das ganz schön, aber draußen auf der Straße. Und doch meine ich, dass das wichtig ist, dass nicht bloß die Sekten dort sind, sondern dass wir auch immer wieder eine Einladung dadurch aussprechen. Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie mitgehen für ein Stündchen, wenn nicht Wasser vom Himmel fällt in dieser Zeit. Also das heißt Regen. Regen heißt noch nicht eine dunkle Wolke. Regen heißt erst, wenn Tropfen fallen. Wenn um 5 Uhr Tropfen fallen, findet nichts statt. Es kann mal heute ein paar Mal regnen zwischendurch, aber wir hoffen, dass wir es durchführen können. Um 17 Uhr in den mittleren Anlagen, das ist dort beim Turm des Bahnhofs, aber nicht beim Turm, sondern dort, wo es in die Anlagen reingeht, wo der große Eisenplastik steht, Tine sucht Isa oder Isa sucht Tine, dort treffen wir uns. Heute um 17 Uhr. In dem Notizenzettel steht von der Fahrt zum Gemeindetag. Großer Tag in Essen. Wer Interesse hat, mitzufahren, soll das mir heute schon dringend sagen, dass ich einen Überblick bekomme. Heute schon mal auch voranmelden, wer da mitspielt. Ich will Sie sehr ermuntern. Da liegen auch noch die Anmeldezettel und diese großen Programme mit den vielen Arbeitsgruppen, wo wir auch zugerüstet werden für unseren Dienst in der Welt. Dann die Anmeldung zum Ferienwaldheim, die liegt auch da hinten. Das sollte schon in der nächsten Woche jetzt geschehen. Da ist eine Zeit angegeben, wann man den Herrn Rommel am geschicktesten treffen kann in der nächsten Woche. Wir haben ja wieder 14 Tage dieses Jahr Ferienwaldheim. Dann liegen da hinten noch die Briefe von unseren Missionaren, vom Willi Ehret, der in Nigeria ist als Landwirtschaftsexperte im Missionsdienst. Und dann ist jetzt ein Brief vom Dr. Kilgus dabei, das ist ein weißer, ich glaube im Ehret ist ein gelber. Bedienen Sie sich an diesen Ablagen da drüben, dass Sie dies mitnehmen. Unser Opfer, ja, seit langem haben wir nicht mehr für unsere Arbeit Hilfe für Brüder gesammelt. Wir sind froh, wie diese Arbeit weitergeht. In Nairobi, da haben wir ja diese große theologische Ausbildungsstätte für Afrikaner auf bibeltreuem Grund. Das ist das Bengelhaus für das englisch sprechende Afrika. Nur haben die dort auch Lehrbetrieb, Vorlesungen, und das soll einmal ausgebaut werden, dass man dort sogar den Doktortitel machen kann. Dafür ist das bestimmt für die Bibliothek und für diesen Lehrbetrieb, und auch wir sind viel tätig in der Studentenmission der Dritten Welt. Das ist bewegend, was da geschieht, selbst in Ländern, die uns verschlossen erscheinen. Vielen Dank für alle Gaben. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.